Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Robert, es ist wunderbar, die draußen Natur, diese fantastischen Farben. Warum hat Gott die Welt erschaffen?
Ja, das ist wunderbar, dass Gott die Welt geschaffen hat. Er hat sie gemacht, weil er uns Menschen liebt und weil er die Sehnsucht danach hat, den Menschen hier auf der Erde eine Heimat zu schaffen, die ihn vorbereitet auf die ewige Heimat. Also Gott sagt, ich schaffe ein Abbild von mir, das hören wir im Genesis-Bericht, und dass dieses Abbild einen schönen Platz hat, haben wir diese Erde. Und wir dürfen anhand der Wirkungen der Erde und der Natur Dinge lernen, die uns helfen, Ja zu sagen zum ewigen Leben und zur Liebe Gottes.
Aber jetzt kann man sich ja fragen, er hätte sie ja nicht so schön machen müssen. Er hat eine schöne Welt gemacht. Warum ist die Welt so schön für uns Menschen?
Ja, das ist eben wunderbar, weil Gott eben ist nicht kleinlich, sondern Gott macht die Fülle. Und die Fülle, das merke ich ganz besonders. Ich war vor vielen Jahren mal in Israel, als wir durch die Wüste im Sinai gegangen sind. Und dann sind wir am Golf von Elat hinabgefahren in ein Unterwasser-Observatorium. Und ganz viele Fische waren da. Und diese Fische waren in Tausenden von wunderbaren Farben.
Das ist interessant, Pater Hubertus. Ich frage mich, wie man das jetzt auf den industriellen Menschen übertragen kann, diese These. Dem modernen Menschen ist es ja fremd, in Generationen zu denken, von Generation zu Generation zu liefern, in Traditionen zu denken.
Ja, wir sind heute in der Situation, dadurch, dass wir sehr stark von dem Machbarkeitsgedanken ausgehen, dass uns alles Verfügbare, dass wir mit dem auch machen können, was wir wollen. Vom christlichen Gedankengut her ist es so, dass wir Empfangende sind und weil wir Empfangende sind, mit dem, was uns gegeben worden ist, auch in Ehrfurcht umgehen. Daher
das
bedeutet
sozusagen der Sinn des Lebens.
Nein, der Sinn des Lebens ist noch ein zweiter Schritt, den ich gleich sagen werde. Ich würde gerne noch sagen, dass wir, wenn wir Menschen sind, die etwas empfangen, dann geht man mit dem, was einem nicht gehört, auch gut um, weil man es dem anderen wieder gut zurückgeben will. Und die Erde ist eigentlich für uns gegeben, dass wir pflegsam mit ihr umgehen, dass wir sie nutzen, aber nicht, dass wir sie zerstören, dass der Nächste dieses nicht mehr nutzen kann. Und das ist in der agrarischen Bevölkerung sehr viel näher. Der eine sät, der andere erntet, wie Jesus auch sagt. Und so ist es mit den Pflanzen und all diesen Dingen so. Und heute sind wir mehr so in dieser Selbstbedienungsmentalität. Ich nehme mir, was ich brauche und werfe weg, was ich nicht mehr brauche, aber habe nicht so dieses Empfangen und Weitergeben im
Aber
Sinn.
Wenn man davon ausgeht, dass Gott den Menschen gut geschaffen hat, dass er Liebe in ihn hineingepflanzt hat, dass der Mensch mit Liebe dann auch mit dieser Welt umgeht, warum tut der Mensch das nicht? Warum folgt er nicht diesen ganz natürlichen Geboten?
Also das Schöne an der katholischen Lehre ist ja, dass wir sagen, dass der Mensch von Gott her gut geschaffen worden ist. Und dieses Gutsein auch in ihm ist. Und durch die Sünde dieses Gutsein gleichsam überdeckt wird. Und je weniger der Mensch durch Gebet und durch gute Werke und durch anderes mehr dieses Gutsein aus sich heraus wirken lässt, überdeckt er es durch Eigennutz, Egoismus, Unrecht, was er tut. Und so wird der Mensch gleichsam sein Blickwinkel eingeschränkt, sodass er dann nur noch sagt, ich will eigentlich nur noch gucken, was für mich gut tut. Darunter leiden aber heute ja auch viele. Und das erleben wir bei der Individualisierung des Menschen, dass jeder an sich denkt, aber gerne hätte, dass es andere gibt, die für ihn da sind.
Ich habe uns etwas zur Stärkung mitgebracht.
Herrlich, dass Sie da wieder so einen guten Tee dabei haben.
Einen wunderbaren Tee und ich habe auch an Zucker für Sie gedacht.
Danke sehr. Das versüßt ja das Leben, Zucker.
Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt, wir haben immer wieder Zuschauer, die das wissen wollen, was ist der Sinn des Lebens? Worin besteht unsere Aufgabe?
Also die, da kann ich Ihnen sagen, die alte Katechismusfrage, das ist die erste Katechismusfrage früher gewesen. Da steht drin, der Sinn des Lebens ist, Gott zu erkennen, ihn zu lieben und bei ihm einzugehen.
Gut, das klingt jetzt einfach.
Ja, das ist ja auch das Einfache.
Wieso erkennt das nicht jeder so?
Das
haben Sie eben beantwortet.
Ist ja wirklich eigentlich aus der Liebe Gottes heraus zu schöpfen und diese Liebe zu entfalten, weiterzugeben, damit wir während unseres Lebens bereitet sind, diese Liebe Gottes völlig anzunehmen, sodass wir eins werden können mit Gott. Jesus sagt einmal, Vater, lass sie alle eins sein, wie du und ich eins sind. Also das Ziel unseres Lebens ist nicht unsere, ja, und die Vielfalt, das hier zu erreichen, sondern das Ziel des Lebens ist eigentlich, mit Christus eins zu werden. Das beginnt jetzt schon, können wir in den Sakramenten und in vielen anderen Dingen erleben und wird dann am Ende unserer Tage, wie wir es dann auch in der Offenbarung lesen, zur Fülle gereichen. Das heißt, am Ende unserer Tage sind wir eingeladen, mit Gott eins zu werden. Das ist das Ziel unseres Lebens, mit Gott
Aufgabe,
eins zu werden.
Das würde uns auch erfüllen, wäre hier ein Stück weit eine Aufgabe zu übernehmen, etwas zu schaffen, was aber so im Gesamtschaffensprozess aller zu sehen ist. Das dann loszulassen, ganz natürlich, und dann abzugeben und sozusagen aus diesem Leben in das nächste, in das Reich Gottes überzugehen.
Ja, ich würde es noch anders formulieren. Ich würde, wenn man es einfach sagen würde, sage ich mal provozierend, ganz provozierend, wir müssen eigentlich nichts tun, außer einzuüben, dass wir uns von Gott beschenken lassen. Wir Menschen möchten es doch so gerne selber tun und selber groß sein und selber stark sein. Und dieses Einüben, von Gott her unser Leben zu gestalten, es ist, wie Jesus sagt, meine Speise ist, den Willen meines Vaters zu tun, bedeutet eigentlich, dass je mehr wir uns darauf einlassen, was Gott uns sagt, oder wie wir es im Vater unser sagen, dein Wille geschehe, desto mehr kann unser Leben gelingen. Und daraus gestaltet sich dann unser Tun. Und da gibt es sicher viele verschiedene Möglichkeiten, wie unser Tun auch zielgerichtet sein kann. Aber die Grundlage muss es sein, den Willen des Vaters zu tun. Und danach zu fragen, auch jeden Tag neu, im Gebet zum Beispiel oder so.
Ja, aber sicher auch zu erfassen, dass Gott uns seine Welt in unsere Obhut gibt, aber dass wir sie nicht besitzen. Also in dem Sinne nicht untertan machen, nicht einfach an sich reißen, sondern dass es einfach etwas ist, womit wir pfleglich umgehen, aber was wir eben loslassen. Ist es das nicht?
Ja, genau das. Also nicht sich einfach das Zeug ranschaufeln, sage ich jetzt mal ein bisschen platt.
Egoistisch.
Sondern, ich würde so sagen, es ist ja großartig, dass Gott uns in seine Schöpferkraft mit hineingenommen hat. Also wir sollen ja auch mitbauen oder in der Ehe, auch zum Beispiel, wenn Menschen hineingenommen werden in den Zeugungsakt, dass Gott da hinein einen Menschen schafft. Das ist ja ein großartiges Hineinnehmen in den Schöpfer. Und so sind auch alle unsere Dinge, die wir tun, Teilhabe an dem göttlichen Tun Gottes, wenn wir uns darauf einlassen. Und sonst tun wir uns einfach in das Zerstörerische hineinziehen lassen und zerstören die Erde als Folge der Erbsünde.
Ich habe hier immer so ein paar Fragen aus der Redaktion mitgebracht. Und es gibt dann häufig die Frage, auch gestern wieder habe ich eine E-Mail gefunden, dass mich Mütter fragen oder uns in der Redaktion, wie man eigentlich mit Kindern umgehen soll, als was man das eigentlich betrachtet. Das ist ja auch kein Besitz, sondern auch da muss man ja lernen, loszulassen und wie sie das erreichen können, wie sie eigentlich denken müssen, eingestellt sein müssen.
Ja, also da finde ich sehr schön und sehr beeindruckend dieses Beispiel, das Jesus uns sagt vom Königreich, vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn. Und diese unbeschreiblich beeindruckende Stelle, wo der Sohn wieder zurückkommt und der Vater ihn liebend annimmt, ist sicher etwas Gewaltiges. Für meinen Teil finde ich aber immer, dass der Vater den Sohn überhaupt gehen lässt. Das finde ich so großartig, weil das ist für Eltern mit eines der schwierigsten Dinge, den Sohn gehen zu lassen. Und dann ist es für Eltern so, dass wenn ich einplane, das Haus gebaut, mein Beruf, jetzt ein Kind, dann ist das Kind in einer als Verfügungsmasse auch da. Wenn ich aber auch weiß, das Kind ist mir anvertraut, ich begleite es 20 Jahre, sage ich mal, und helfe es zu entfalten, dann ist das etwas anders, als wenn ich sage, ich muss da ein besseres Ich machen. Ja, also das Kind muss alles machen, was ich gerne gemacht hätte, zum Beispiel nach dem Motto, mein Kind soll es besser haben. Sondern Kinder sollen ja befähigt werden, eigentlich zum Leben. Und ich empfehle den Eltern immer, so wie ein Gärtner eigentlich vor sich zu gehen. Wenn ein Gärtner an einer Rose steht, kann er nicht sagen, ich hätte gerne lieber ein Veilchen und schneidet so lang an der Rose rum, bis es ein Veilchen wird. Und umgekehrt an dem Veilchen, was klein ist, kann er nicht sagen, ich gebe jetzt so viel Dünger und so viel rein, dass es eine riesengroße Sonnenblume wird, sondern zu schauen, was ist dieses Gewächs, was braucht es am meisten, braucht es Licht, braucht es Dünger, dass es so am besten wachsen kann. Das hilft uns auch so ein bisschen, einen kleinen Schritt zurück zu tun von den Kindern. Aber in dieser großen Achtung und Ehrfurcht, dort ist ein Mensch, der von Gott gewollt ist und dem darf ich jetzt dienen, sich zu entfalten.
Aber das sind doch jetzt zweierlei Vorteile sogar, die damit verbunden sind. Also wenn man davon ausgeht, dass man das Kind in die Obhut bekommt, wie die Welt und damit auch so umzugehen hat, dann ist man einmal der alleinigen Verantwortung enthoben. Man hat also das so auch so ein bisschen Distanz und kann das vielleicht in einer viel größeren Gelassenheit wachsen, aufwachsen sehen und dann in die Freiheit entlassen, wenn einem einfach nur klar ist, es ist nicht alleine meins. Und auf der anderen Seite geht man vielleicht auch so pfleglich und so gut mit dem Kind um, weil man auch weiß, das ist jetzt nicht irgendwie ein Untertan, das ist nicht irgendwie etwas, womit ich jetzt machen kann, was ich will, sondern das muss ich gut behandeln. Das ist einfach nur in meine Fürsorge gegeben. Es müsste helfen.
Ja, darum empfehle ich zum Beispiel immer den Eltern auch die Schutzengel mit einzubeziehen. Ich glaube, dass wenn die Eltern regelmäßig für ihre Kinder zu deren Schutzengeln auch beten und dann ihren Teil tun, dann dürfen sie wissen eigentlich, dass das, was dann da heraus wird, auch gut wird.
Was ist denn eigentlich mit Eltern, die ihre Kinder also bestmöglichst großziehen, alles für sie getan haben, vielleicht sogar viel aufgeopfert haben? Vielleicht sogar aus einem falschen Selbstverständnis heraus, die aber dann leider entdecken müssen, dass die Kinder wohl gediehen und bestens ausstaffiert in die Welt marschieren und noch nicht mal mehr zurückkommen wie der verlorene Sohn, sondern sich gar nicht mehr melden. Wie wird man eigentlich mit so etwas fertig?
Das ist sicherlich eines der schwierigsten Dinge, die wir als Eltern erleben. Und da kann man jetzt kein Patentrezept, sage ich mal, liefern. Für mich ist es immer so ein Zeichen, wie sehr Gott eigentlich uns Menschen auch freilässt und mit welcher Sehnsucht er eigentlich erwartet, dass wir zurückkommen. Ich sage den Eltern oft, dass es ja auch die Freiheit der Kinder sind. Die sind erwachsen und die müssen ihren eigenen Weg gehen. Und wenn Eltern mich dann manchmal fragen, ja, was haben wir denn falsch getan und so, dann gibt es sicherlich bei allem Bemühen Fehler, die Menschen Erziehung getan haben. Aber auch dieses Vertrauen, ja, ich habe meinen Teil getan, jetzt muss ich doch mehr ganz auf Gott vertrauen. Also diese schöne Geschichte von der heiligen Monika, die 30 Jahre um ihren Sohn Augustinus weint, bis er sich endlich bekehrt, ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, zu sagen, schreibt eure Kinder nicht ab, sondern seid bereit, sie jederzeit zu begleiten im Gebet und auch sie zu empfangen, dann, wenn sie kommen und wenn es dann auch gerade ungeschickt ist.
Aber wahrscheinlich muss man das auch lernen, zu sehen, dass die Kinder ein hohes Maß an Selbstständigkeit haben, eine innere Entwicklungsfreiheit und das so vielleicht so wie Maria, die ihren Sohn im Tempel findet, wir haben ihn gesucht und er sagt dann, ihr wisst doch, dass ich bei meinem Vater bin. Also gut, das ist jetzt nicht unmittelbar vergleichbar, aber die müssen auch lernen, Josef und Maria, dass da eine völlig eigene Dynamik ist, dass man nicht festhalten kann.
denke, dass die Liebe der Eltern auch an den Kindern umgekehrt, sagen wir mal, sehr uneigennützig sein sollte. Das heißt, ich bereite jemanden vor, dass er ohne mich leben kann. Und diese Spannung ist sehr schwierig. Sie kennen vielleicht das auch von ihrer Mutter oder einer 80-jährigen Mutter, die ihrer 60-jährigen Tochter sagt, hast du dich auch warm angezogen? Und das macht es natürlich oft sehr schwierig. Sondern die Eltern müssen eigentlich ihre Kinder so erziehen, dass die sagen können, danke, das war wunderbar, ich kann jetzt leben auch ohne dich. Was nicht heißt, dass das Ziel ist, sondern ich glaube, dass Kinder, die fähig sind, eigenständig zu leben, auch fähig sind, in einer Eigenverantwortlichkeit die Liebe der Eltern auch wieder zu beantworten.
Das heißt, wenn die Eltern alt und gebrechlich sind, dass man sich einfach um sie kümmert, dass man auch weiß, also da komme ich irgendwo auch her oder die haben viel für mich getan und das gebe ich zurück. Ist das eigentlich ein Pflichtakt oder ist das ein natürliches Verhalten?
Also es ist zumindest mal ein Gebot, das vierte Gebot, wo es heißt, ehre Vater und Mutter, deine Eltern. Oftmals wird es von den Eltern als Drohung für die kleineren Kinder angewandt. Ich denke es häufig, dass es eigentlich für die erwachsenen Kinder auch bedeutet, sorgt euch um eure Eltern, seid für sie da. Und das heißt ja auch im vierten Gebot, wer für seine Eltern sorgt, wird das Land empfangen. Also dieses Geben und Nehmen, dieses Füreinander-Dasein ist sicherlich ein wichtiger Aspekt auch da.
Ich meine, dass es für Kinder natürlich ist, zu empfinden, dass man doch auch irgendwann mal für die Eltern sorgt, habe ich ganz schön erfahren. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann schrecklich böse mit meiner Tochter war und sehr geschimpft habe. Und meine kleine Tochter, die war damals, glaube ich, 4, sagt dann zu mir, weißt du was, Mami? Wenn du alt und krank bist, dann pflege ich dich nicht. Und bei uns gibt es keinen Pflegefall in der Familie. Also es ist nichts, was jetzt natürlich wäre, sondern das sprudelte einfach nur so spontan raus.
Ja, daher gibt es in manchen Klöstern die etwas boshafte Bemerkung, stelle dich gut mit deinem Novizen, denn er könnte dein nächster Oberer sein. Also das ist so sehr, sehr stark so diese Geben-Nehmen-Mentalität und nicht so sehr dieses Sich-Hingeben für den anderen auch. Der grundsätzliche Daseinssinn des Menschen ist ja eigentlich dieses Empfangen und Weitergeben und dadurch sich zu entfalten.
Im Hintergrund dieses Gespräches erfasse ich eigentlich jetzt auch, welche Schwierigkeit Gott mit uns, mit seinen Menschenkindern hat. Da geht es ihm ja ähnlich wie den Eltern, über die wir geredet haben, wo die Kinder halt vielleicht sogar enttäuschend reagieren, widerspenstig oder schwierig sind. Und welche Schwierigkeit halt Gott hat und wie viel Liebe und unendlich viel Geduld er im Umgang mit uns täglich haben muss.
Ja, das finde ich auch das Beeindruckende, dass Gott nicht irgendwann mal sagt, also jetzt reicht's mir eigentlich, sondern er immer den ersten Schritt auf uns zumacht und gleichsam mit seiner ganzen Güte da ist, um uns zu empfangen, zu begleiten, auch die Wege zu bereiten. Und wenn wir manche Dinge dann auch streng empfinden, es nicht eine Strenge ist eines Menschen, der sagt, also jetzt ist aber Schluss, sondern dieses pädagogische Helfen zu wachsen und zu lernen, wie wir einen Baum beschneiden, dass er kräftig und stark wird. Und dieses Nicht-Kleinlich-Sein Gottes, das merken wir auch zum Beispiel in dem ersten Erlebnis Jesu, wo er in Kana den Wein vermehrt. Da müssen wir uns vorstellen, die feiern schon einige Tage. Das heißt, der Wein geht aus, also die haben schon eine Zeit lang gefeiert. Und dann sagt er auf die Bitte Mariens hin, das erste Wunder geschieht auf die Fürbitte Mariens, das wäre auch interessant, mal in einem Thema zu besprechen, füllt Krüge, 6 an der Zahl, mit 100 Liter. Also Jesus sagt nicht, naja, also jetzt haben wir schon so lange gefeiert, jetzt kriegt jeder noch ein Viertel, sondern er bereitet 600 Liter Wein die Überfülle. Und so ist es in allen den Bereichen dort, wo wir unsere Leerheit oder unsere Kleinheit, die leeren Krüge hinbringen oder das Wasser, was wir Menschen geben können, dort füllt er hinein die Kraft Gottes.
Wissen Sie, wenn Sie jetzt von dieser Großzügigkeit Gottes sprechen, dann ist es einem ja als Eltern auch wieder ein ganz natürliches, den Kindern gegenüber großzügig zu sein. Eigentlich müsste man das immer so sehen, dass man sagt, Mensch, Gott ist so großzügig zu mir. Warum bin ich eigentlich so kleinig den Kindern gegenüber?
Ja, großzügig und aber auch klar. Ich erlebe es in vielen Bereichen, dass die Kinder zu wenig ernst genommen werden, in dem Sinne, dass sie bereitet werden, ich nehme noch mal das Bild des Gärtners, der dann auch, sagen wir mal, zwar schützt im Frühbeet, aber auch das Frühbeet aufmacht, dass der kalte Wind hereinkommt, dass die Pflanzen stark werden können. Also die Liebe Gottes können wir nicht umsetzen und sagen, die Kinder dürfen alles machen und sollen alles machen und es ist alles lieb, sondern das heißt, wir müssen Kinder befähigen durch unser Vorbild. Also ich denke, die beste Erziehung ist die, wo wir so leben, dass die Kinder das eigentlich an uns ablesen können, ja, und wir gar nicht viele Worte machen müssen, aber sehr klar und aber auch sehr liebevoll dieses Beides von Gott her leben.
Na gut, dieses Verantwortungsbewusste. So, bevor wir jetzt auseinandergehen.
Darf ich Ihnen den Müll dann noch mit reintun,
ja,
dass wir
ja,
den
klar.
nicht in der Natur belassen?
Danke. Warte, aber muss ich noch die Frage eines sehr jungen Zuschauers von uns beantworten, der nämlich wissen will, warum zum Beispiel Sie auch Priester immer ein solches Gewand tragen oder Mönche immer eine Mönchskutte, warum da so vorgeschriebene Kleiderordnung herrscht.
Also bei den Mönchen ist es so, oder auch bei den Ordensschwestern, ist es eigentlich so ähnlich wie bei dem Täufling, der ja ein Taufgewand anzieht mit diesem Wort, du hast jetzt Christus angezogen, bewahre diese Würde. Und so ist es auch, wenn der Mönch oder die Ordensfrau ins Kloster eintritt, lässt sie gleichsam ihre weltliche Identität hinter sich und empfängt dieses neue Gewand, als Braut Christi zu leben. Und wenn wir als Priester kenntlich gekleidet gehen sollen, dann ist es eigentlich eine sinnvolle Sache in dem Sinne, dass ich es sehr häufig erlebe, dass ich im Zug, beim Wandern, in der Stadt, am Flughafen Menschen mich ansprechen oder auch nur als ein Zeichen sehen, aha, da ist jemand, der mit Gott leben will, das versucht und somit auch ein Zeichen, also oft auch eine Herausforderung ist.
Das heißt, Sie werden häufig angesprochen und auch gefragt, irgendwo auf dem Flughafen, auf Reisen?
Also ich habe neulich ein Erlebnis gehabt, da bin ich geflogen und da sagte mir die Stewardess, ich habe noch nie einen katholischen Priester in Deutschland gesehen. Und das war interessant, weil die hat vielleicht schon mal welche gesehen, aber der war noch nie nicht gekleidet. Und das ist ein bisschen schade, weil ich denke, es ist gut, wenn wir Zeugnis geben. Das ist für den Einzelnen oftmals mühsam, weil er immer so beobachtet und auch gefragt wird, macht er das richtig, warum kann der Priester das machen und so. Aber es ist auch schön zu sagen, ja, ich bin ein Anstoß gleichsam oder ein Hinweis, ein Wegweiser zu Gott hin.
Sind Sie eigentlich als Pater verpflichtet, jemanden, der Sie jetzt spontan fragt, zuzuhören, Antwort zu geben und direkt zu helfen?
Jeder Mensch ist eigentlich dazu da, dass er dem anderen hilft. Also das ist nicht ein Vorrecht des Paterseins.
Ja gut, das
die
ist
Anforderung.
Ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt keine Zeit, meine Kinder warten zur Schule und so, das nächste Mal steckt eine Nummer zu. Müssen Sie jetzt direkt Hilfestellung geben?
Ja, dort, wo ich kann, ist es natürlich sinnvoll, es zu tun. Aber ich habe natürlich auch manchmal Krankensalbung, jetzt die Messe, da warten Menschen, Unterricht, all diese Dinge. Das sind alles keine Ausreden, um nicht zu helfen. Ich denke, da müsste man sehr viel konkreter fragen, was ist die Situation, wo geholfen werden soll. Aber in jedem Menschen sehen wir Christus und deswegen sollten wir jedem Menschen so auch begegnen.